die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ein Teil des für heute vorgeschlagenen Predigtextes haben wir schon in der Begrüßung als Wochenspruch gehört. Jetzt nochmal im Zusammenhang, Philipper 4, 4 bis 7. Das schreibt Paulus. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lässt kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal den Namen Eberhard Jüngel gehört hat. Eberhard Jüngel war Professor in Tübingen, als ich da studiert habe, also berühmter Mann, jedenfalls zu damaligen Zeiten, hat 1999 eine bekannte Rede auf einer EKD-Synode gehalten. Bei Studenten war er immer so ein bisschen gefürchtet, wenn man bei ihm im Seminar eine Frage stellte, dann ließ er ihn immer erstmal wissen, wie dumm man ist, indem er sagte, jetzt machen wir Ihre Frage erstmal intelligent. Gut, aber auch Professor Jüngel hatte seine Grenzen, jedenfalls erzählt man sich eine Anekdote aus seiner Studienzeit, dass er, als er im theologischen Examen war, gefragt wurde nach dem Philipperbrief. Fragt der Prüfer also, was steht im Philipperbrief? Und da hat er sich offensichtlich nicht so intensiv vorbereitet, jedenfalls fiel ihm nur ein, freuet euch. War der Prüfer nicht ganz zufrieden und fragte, ja und was noch? Ja, sagt Professor Jüngel oder der ehemalige, ja also abermals sage ich, freuet euch. Ich finde die Antwort eigentlich ganz gut, denn die zeigt, ja, das ist das Thema bei Paulus, Freude. Er sagt das nicht nur einmal, sondern nochmal, freut euch, weil es darum geht, das ist das Wichtigste. Und das ist nicht nur in diesem Abschnitt so, sondern dieses Thema Freude zieht sich durch den ganzen Philipperbrief. In einer Woche ist Weihnachten. Weihnachten gilt ja auch als Fest der Freude. Da steht auf Weihnachtskarten oder in Mails schreibt man sich, fröhliche Weihnachten. Wirklich? Ist Weihnachten das Fest der Freude? Viele Menschen sind gerade an Weihnachten besonders traurig. Mir erzählte jetzt vor kurzem jemand, ich fürchte mich vor diesen Tagen. Mancher fürchtet sich davor, alleine zu sein und es dann besonders zu spüren, wie schmerzig das ist. Oder andere fürchten sich vor dem Krach, den es zu Weihnachten in schöner Regelmäßigkeit gibt. Ich las einen Bericht von einem Polizisten, der Heiligabend Dienst tut. Der schrieb, es ist immer Hochbetrieb. Da gibt es ganz oft Krach. Und wir müssen dann ausrücken, um die Streitenden auseinanderzubringen, um zu vermeiden, dass noch Blut fließt. Soweit dieser Polizist. Da frage ich mich, Weihnachten, Fest der Freude, stimmt das? Es ist tatsächlich schwer, sich an Weihnachten zu freuen oder oft schwer, sich an Weihnachten zu freuen, wenn die Freude nur an menschlichen Dingen hängt. Wenn man sich zum Beispiel auf eine schöne Familienidylle freut, dann ist es nämlich aus mit der Freude, wenn die Familienidylle weg ist. Und in diesem Jahr gibt es ja auch in der Welt, in der Gesellschaft nun ganz besondere Herausforderungen, die dem einen oder anderen die Freude an Weihnachten schwer machen. Aber wie schön ist es, dass die Weihnachtsfreude eben nicht nur eine menschliche Freude sein muss, sondern Weihnachtsfreude kann etwas ganz anderes sein. Paulus schreibt ja hier nicht einfach nur, freut euch, so nach dem Motto, zieht mal die Lippen hoch, denkt positiv und sowas. Nein, er sagt, freut euch in dem Herrn. Darum geht es also. Es geht um eine Freude an Jesus. Die soll uns zu Weihnachten bestimmen. Und über ihn können wir uns an Weihnachten wirklich freuen. Natürlich nicht nur dann, aber dann besonders. Schließlich hat er dann Geburtstag. Und wenn ich einen Menschen sehr mag, dann freue ich mich auch besonders an diesen Menschen, wenn er Geburtstag hat. So auch bei Jesus. Also, wenn Sie denken oder du denkst, hoffentlich wird Weihnachten keine Katastrophe, dann ist der heutige Predigtext genau das Richtige für dich. Denn er kann helfen, einen neuen Blick zu bekommen. Ein Blick auf Jesus. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann können wir auch ganz gelassen in die Weihnachtsfeiertage hineingehen, uns darauf vorbereiten. Paulus zeigt uns also heute Morgen, wie wir zu einer echten Weihnachtsfreude kommen können. Er sagt ja nicht nur, freut euch, so behauptet das, sondern er sagt uns auch, warum wir uns freuen können. Überschrift, also über die Predigt, du kannst dich freuen. Drei Gründe zur Freude. Der erste Grund, du kannst dich freuen, weil Jesus kommt. Mancher denkt, wenn er so über das Leben und die Welt nachdenkt, es ändert sich ja doch nichts. Meine Krankheit wird nicht besser, immer diese Schmerzen, der Stress hört nie auf, bei der Arbeit wird es nie anders, immer wieder Stress auch in der Familie oder woanders. Und man ist geneigt zu resignieren. Was schreibt Paulus? Der Herr ist nahe. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Advent heißt ja nicht nur, dass Jesus einmal vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist. Advent heißt, Jesus kommt noch einmal wieder, und zwar ganz real, dass man ihn sehen kann. Und alle werden es sehen. Und alle, die dann zu ihm gehören, die wird er zu sich holen. Und dann wird alles anders. Alles, wirklich alles wird anders. Und dann kommt wirklich das Friedensreich, das in der Bibel versprochen wird. Und darum ist es falsch zu sagen, es ändert sich ja eh nichts. Nein, eines Tages wird sich alles ändern. Der Herr ist nahe. Glauben wir das? Ja, vielleicht wissen wir es und sagen, okay, hake ich auch ab, wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, von da oder kommen zu richten, die Leben, die Toten, ja, spreche ich immer mit, aber rechnen wir damit? Oder gehört das vielleicht so zu einer Art schönes Märchen oder so? Kinder haben oft Adventskalender und da kann man jeden Tag ein Türchen aufmachen. Und ein Kind, das wartet jeden Tag gespannt darauf, wieder ein Türchen aufmachen. Und dann zählt es vielleicht die Tage, noch 5 Tage, noch 4 Tage, noch 3 Tage bis Weihnachten. Stellt euch vor, jemand fragt so ein Kind, sag mal, bist du vielleicht blöd? Jeden Tag dasselbe? Jeden Tag immer ein Türchen aufmachen? Kannst du da noch glauben, dass es irgendwann Weihnachten wird? Was würde das Kind dazu sagen? Ja, Unsinn, was du sagst, würde es sagen. Ist zwar immer dasselbe, wenn ich das Türchen aufmache, aber bei jedem Türchen weiß ich, jetzt ist es einen Tag weniger bis Weihnachten. Und so, jedes Jahr, wo wir Advent und Weihnachten haben, ist es ein Jahr weniger, bis Jesus wiederkommt. Machen wir uns das mal klar. Und so können wir gespannt auf ihn warten, so wie ein Kind auf Weihnachten wartet. Ja, jetzt sagt einer, ja, aber auf Weihnachten ist ja viel kürzere Zeit als die Zeit, wo wir auf Jesus warten. Aber fragt mein Kind, wie lange das bis Weihnachten ist. Ein Kind empfindet das als unendlich lange, noch 24 Tage am Anfang der Adventszeit bis Weihnachten ist. Und so wie das Kind sich trotzdem freut, können wir uns freuen auf den Tag, wo Jesus kommt, wo er wiederkommt. Und das wird garantiert noch viel schöner als das schönste, harmonischste, ruhigste, friedlichste Weihnachtsfest, was wir uns so vorstellen. Und darum, wer zu Jesus gehört, braucht nie aufzugeben, nie zu resignieren. Jetzt sagt einer vielleicht, ja, das hört sich ja schön an, mag ja alles sein, aber das hilft mir doch jetzt so wenig. Ich kann doch nicht so lange warten. Wenn du solche Gedanken kennst, wenn sie solche Gedanken kennen, möchte ich dir zusagen, ja, aber Jesus ist auch jetzt schon da. Der Herr ist nahe, das ist ja ein Doppeltes, dass er nahe ist, bis er wiederkommt, aber dass er auch jetzt schon nahe ist, das heißt, mir ganz nahe kommen kann, durch seinen Heiligen Geist. Wenn ich sozusagen mein Herz öffne für ihn, sage, Herr, komm du in mein Leben, dann ist er mir nahe. Und er möchte auch in ihr, in dein Leben kommen, auch heute Morgen, auch in diesen Tagen vor Weihnachten. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und schon das kann ganz viel verändern. Und er kann etwas bewegen. Er kann zum Beispiel schenken, dass Menschen wieder aufeinander zugehen. Vielleicht gerade zu Weihnachten. Übrigens steht passend dazu zwei Verse vor unserem Text, dass zwei Frauen in der Gemeinde sich wieder vertragen sollen. Offensichtlich gab es auch damals schon Stress unter Christen. Wenn wir merken, dass Jesus uns nahe kommt, dann ändert sich vielleicht nicht gleich eine Situation. Manches bleibt schwer. Manchmal müssen wir auch feststellen, da kann ich jetzt nichts ändern. Zu einer Versöhnung gehören ja immer zwei. Und wenn der andere nicht will, kann ich erstmal nichts ändern. Aber Jesus kann mir helfen, eine andere Einstellung zu der Situation zu bekommen. Er sagt ihnen, er sagt dir zu, ich möchte dir ganz nahe kommen und du musst nicht alleine durch diesen Stress, durch diese Schwierigkeiten hindurchgehen, die dich gerade belasten. Und das gilt auch für die Weihnachtstage. Und wenn du in den nächsten Tagen irgendwann mal ganz unten bist, dann erinnere dich an diese Zusage, dass Jesus sagt, ich bin dir nahe. Du bist nicht allein. Du kannst dich aufgehoben und getragen fühlen. Und dann kann ein innerer Friede ins Herz einziehen. Ein innerer Friede, der auch dann bleibt, wenn äußerlich Unfrieden herrscht. Auch wenn Krieg herrscht, dieser Friede bleibt. Übrigens auch dann, wenn alle menschlichen Argumente dagegen sprechen. Paulus schreibt es hier uns am letzten Vers, Vers 7 unseres Textes, dass der Friede Gottes durch Jesus Christus, dass er höher ist als alle Vernunft. Die Vernunft hat ja immer gute Argumente. Die Vernunft sagt, gerade Negatives immer, die Vernunft sagt, ja, das wird sich nie ändern, der ändert sich nie, die ändert sich nie, die Welt ändert sich nie, was nicht alles. Oder die Krankheit wird ja immer bleiben. Die Vernunft hat immer gute negative Argumente. Aber der Friede, den Gott schenkt durch Jesus, ist höher als alle Vernunft, bleibt auch dann und gerade dann, wenn die Vernunft uns nur runterziehen möchte. Hören wir auf unsere Gedanken oder öffnen wir uns für diesen Frieden, den Gott schenkt durch Jesus Christus? Und in diesem Frieden kann die Freude durchbrechen, die Freude darüber, dass Jesus da ist und dass er wiederkommt. Schauen wir also nicht nur auf die Probleme, schauen wir auf ihn. Der Herr ist nah. Ein zweites. Du kannst dich freuen, weil Gott dir deine Sorgen abnimmt. Sorgt euch um nichts, schreibt Paulus. Tja, leichter gesagt als getan, denkt vielleicht jemand. Ich mache mir doch immer wieder Sorgen. Ein bedeutender Psychologe, Fritz Riemann, hat einmal geschrieben, Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tod. Es bleibt wohl eine unserer Illusionen zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können. Sie gehört zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblichkeit. Soweit Fritz Riemann. Und wie kommt Paulus nun dazu, so zu schreiben, sorgt euch um nichts? Ging es ihm einfach so gut, dass er sich keine Sorgen machen musste? Hatte er vielleicht einfach ein sonniges Gemüt? Es gibt ja Leute, da hat man den Eindruck, also die laufen immer so am Lächeln durch die Gegend. Wir hörten schon, die wohnen vielleicht nicht unbedingt im Siegerland, aber egal. Und da denkt man ja, kein Wunder, dass der so gut drauf ist, dem geht es ja immer gut. Schauen wir mal auf die Situation von Paulus. Als Paulus den Philipperbrief schrieb, da saß er nicht irgendwie vielleicht mit einem Weinglas zusammen im Haus, hatte eine nette Runde von Freuden um sich. Nein, er schrieb diese Sätze im Philipperbrief über die Freude, als er im Gefängnis saß. Der Philipperbrief gehört zu den sogenannten Gefangenschaftsbriefen. Das sind eben Briefe, die heißen so, weil Paulus sie schrieb, als er eingesperrt war. Und das ist neben dem Philipperbrief, der Epheserbrief, der Kolosserbrief und der Brief an Philemon. Wenn ihr in der Bibel mal nachguckt unter den Paulusbriefen, sind die alle mit dabei. Offensichtlich war das für Paulus also kein Gegensatz. Im Gefängnis sitzen, in einer ganz miesen Situation sein, und die Gefängnisse waren damals andere als heute, und er wusste nicht, ob er da überhaupt lebend wieder rauskommt, und dann zu schreiben, freut euch. Menschlich gesehen, nicht? Wir denken nochmal an die menschliche Vernunft, menschlich gesehen hätte Paulus depressiv werden müssen. Er wusste nicht, wie es ausgehen würde. Und es gab Leute, die gezielt darauf hinarbeiteten, ihn umzubringen. Ich glaube, Paulus wusste, was Sorgen sind. Aber wie kann er dann schreiben, sorgt euch um nichts? Die Antwort kommt gleich danach. In allen Dingen lasst eure Bitten und Flehen vor Gott kund werden. In Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Paulus meint also nicht, drückt die Sorgen weg, sagt ihr, ich darf mir jetzt keine Sorgen machen. Das kann man ja nicht. Man kann die Sorgen nicht einfach abstellen. Aber es hilft, die Sorgen nicht für sich zu behalten. Offen darüber zu sprechen. Wenn einer da ist, der mir zuhört, dann ist es schon leichter. Und wenn da vielleicht noch einer da ist, der mich wirklich versteht. Es ist gut, wenn wir mit Menschen über Sorgen sprechen können. Und es ist gut, wenn wir mit Gott über unsere Sorgen sprechen können. Im Gebet können wir ihm alles sagen. Und er versteht uns. Er weiß, wie das ist. Er hat ja ganz Schlimmes selber durchgemacht. Und so können wir ihm alles geben, alles abladen. Ich frage mal, was ist wohl die wichtigste Einrichtung zu Weihnachten? Jetzt denkt einer vielleicht, okay, der Weihnachtsbaumverkauf. Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtsbäume? Gut, die Auferstehungskirche muss vielleicht nicht immer einen haben, aber wir danken der Feuerwehr, dass sie wieder auch einen haben werden, liegt schon vor der Tür. Oder ist es vielleicht die Kerzenindustrie? Weihnachten, Kerzen, klar. Oder die Süßwarenindustrie? Auch für viele ganz wichtig. Nein, ich meine etwas anderes, was ganz wichtig ist zu Weihnachten. Die Müllabfuhr. Nach den Weihnachtstagen sind die Müllmengen viel höher als sonst. Wie viel Weihnachtspapier, überflüssige Geschenke, Weihnachtsdekoration landet auf dem Müll. Wie gut, dass es die Müllabfuhr gibt. Ich will das mal übertragen auf Jesus. Jesus ist sozusagen die Müllabfuhr für den Müll unseres Lebens. Ihm können wir alles geben. So wie wir den Müll in die Mülltonne schmeißen, können wir sozusagen alles auf Jesus schmeißen. Alle Sorgen, alle Ängste, alle Schuld, wo wir versagt haben, alles zu Jesus. Und er macht frei davon. Er nimmt das mit. Er nimmt das ans Kreuz. Und darum mache ich euch Mut, nutzt nicht nur eure Mülltonne zu Weihnachten und danach, sondern nutzt die Möglichkeit, alles bei Jesus abzuladen. Oder auch jetzt im Vorfeld schon. Betet zum Beispiel. Betet und sagt vielleicht, Herr, ich habe Angst, wie die Weihnachtstage werden. Sei mit dabei. Hilf, dass ich mich nicht so alleine fühle. Hilf, dass es friedlich bleibt. Hilf, dass ich mich nicht runterziehen lasse. Hilf, dass ich keine unbedachten Worte sage. Oder was auch immer. Und das Schöne ist, bei Jesus müssen wir noch nicht mal was bezahlen, wie bei der Müllabfuhr. Er hat alles bezahlt am Kreuz. Bei ihm brauchen wir jetzt auch nicht zu ärgern, wenn wir vielleicht vergessen haben, die Mülltonne rauszustellen und sie dann voll bleibt für die nächsten Wochen. Nein, bei ihm wird permanent geleert. Also, wie schön, dass er uns frei machen kann. Und dann können wir uns wieder freuen. Paulus konnte sogar im Gefängnis von der Freude schreiben. Denn er wusste, mein Herr ist bei mir. Ihm kann ich alles sagen. Er ist die richtige Adresse für alle Sorgen und Probleme. Der rumänische Pfarrer Richard Wurmbrand saß lange im Gefängnis, wie Paulus. Und er schreibt in seinem Buch Gefoltert für Christus Folgendes: Wenn ich auf meine 14 Jahre Gefängnis zurückblicke, so will mir scheinen, dass sie trotz allem auch eine Zeit voller Freude waren. Andere Häftlinge und selbst unsere Wächter gerieten immer wieder in Verwunderung darüber, wie Christen sogar unter furchtbarsten Umständen noch fröhlich sein konnten. Wir ließen uns nicht abhalten zu singen, obwohl wir dafür geschlagen wurden. Soweit Richard Wurmbrand. Ich glaube, den allermeisten von uns geht es besser als Paulus oder Richard Wurmbrand. Können wir uns dann nicht erst recht an Jesus freuen? Und kommen wir nochmal zurück auf das, was Fritz Riemann über die Angst schrieb. Er schrieb ja, Angst und Sorgen sind ein Pol unseres Lebens. Aber für Christen kann Jesus sozusagen der andere Pol, der Gegenpol sein dazu. Dann sind die Sorgen nicht gleich weg, aber es gibt ein ganz starkes Gegengewicht, ein stärkeres Gegengewicht. Und so können wir sagen, mit Jesus haben wir trotz und in allen Problemen und allen Sorgen und allen Ängsten immer Grund zur Freude. Sorgt euch um nichts. Und ein drittes und letztes. Du kannst dich freuen, weil es viel zu danken gibt. Eins habe ich eben noch ausgelassen, als ich Paulus hier zitierte. Er schreibt, dass wir beten sollen mit Danksagung. Also, auch dann, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Probleme haben, wenn es in der Welt drunter drüber geht, auch dann noch danken. Oft können wir uns so wenig freuen, weil wir gar nicht sehen, wofür wir eigentlich danken können. Wir haben es eben in dem Lied auch gehört, die Dankbarkeit. Ich fand ein paar schöne Sätze des Philosophen und Theologen Sören Kierkegaard. Er schreibt, die Sonne scheint für dich, deinetwegen. Und wenn sie müde wird, beginnt der Mond und dann werden die Sterne angezündet. Es wird Winter, die ganze Schöpfung verkleidet sich, spielt Verstecken, um dich zu vergnügen. Es wird Frühling, Vögel schwärmen herbei, dich zu erfreuen, das Grün sprießt, der Wald wächst schön und steht da wie eine Braut, um dir Freude zu schenken. Es wird Herbst, die Vögel ziehen fort, nicht weil sie sich rar machen wollen, nein, nur damit du ihrer nicht überdrüssig würdest. Der Wald legt seinen Schmuck ab, nur um dich im nächsten Jahr neu zu erfreuen. All das sollte nichts sein, worüber du dich freuen kannst. Lerne von der Lilie und lerne vom Vogel, deinen Lehrern. Zu sein heißt, für heute da sein, das ist Freude. Lilie und Vogel sind unsere Lehrer der Freude. Soweit Sören Kierkegaard. Also schon in diesen kleinen Dingen können wir erkennen, wir haben Grund, uns zu freuen. Denken wir an Weihnachten. Was für ein Geschenk, dass wir Weihnachten in äußerem Frieden feiern können. Die Leute der Ukraine können das nicht. Was für ein unverdientes Geschenk. Und auch sonst sind wir reich beschenkt. Trotz vieler hohen Preise, es geht uns immer noch, weltweit gesehen, sehr gut. Wir müssen nicht hungern. So vieles haben wir in unserem Leben. Und erst recht können wir danken, wenn wir auf Jesus schauen. Im Philipperbrief, da beschreibt Paulus das ganz ausführlich, was Jesus alles für uns getan hat. Also lest den Brief mal, lohnt sich, ist nicht so lang. Im zweiten Kapitel zum Beispiel finden wir eine Art Glaubensbekenntnis. Und man vermutet, dass Paulus hier einen ganz alten Text zitiert. Also es gab schon ganz früh in der Gemeinde der Christen dieses, dass man ein Glaubensbekenntnis hatte, wo auch der Weg von Jesus erzählt wird. Und da lesen wir, dass Jesus Knechtsgestalt annahm. Das heißt, er wurde ein Mensch. Und dann geht's weiter, dass er gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Und dass Gott ihn erhöht hat. Wenn wir hier das Glaubensbekenntnis sprechen, sprecht sich einfach nur so runter, sondern freut euch daran. Das hat Jesus alles für uns getan, was wir da immer wieder sprechen. Er hat den Weg frei gemacht zu Gott, zum ewigen Leben. Ist das nicht allein schon der allergrößte Grund zur Freude, den es gibt? Und jeden Tag dankbar zu sein. Egal wie es im Leben geht, dafür können wir mit Jesus immer dankbar sein. Und es ist gut, dass wir das nicht nur theoretisch wissen, sondern dass wir es ausdrücken. Indem wir ihn loben, indem wir singen, indem wir beten und jeden Tag sagen, danke Herr, danke für das, was du für mich getan hast. Und noch etwas, wofür wir danken können. Wir können auch danken dafür, dass wir anderen etwas Gutes tun können. Der Schriftsteller Mark Twain hat einmal gesagt, der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine Freude zu machen. Und wer das ausprobiert, merkt, das stimmt. Paulus schreibt dazu in unserem Text, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Übrigens, das griechische Wort, das hier mit Güte übersetzt wird, kann auch bedeuten, dass jemand friedliebend ist. Also eine gute Eigenschaft in stressigen Weihnachtstagen. Aber auch liebevolle Geschenke können ein Zeichen dieser Güte sein, von der Paulus hier schreibt. Natürlich gibt es Pflichtgeschenke, die muss man einfach machen, gehört dazu. Aber es gibt auch Geschenke, die richtig von Herzen kommen. Übrigens ein kleiner Tipp dazu. schenkt nicht nur etwas Schönes, sondern schreibt noch etwas Liebes dazu. Vielleicht auch ein Bibelvers, eine gute Möglichkeit, auch etwas vom Glauben weiterzugeben. Mir ist das schon manchmal so gegangen, dass ich mich bei einem Weihnachtsgeschenk mehr über das gefreut habe, was der oder diejenige mir geschrieben hat, als über das Geschenk selbst. Weil da besonders zum Ausdruck kam, ja, diese Zuneigung, diese Liebe. Und das kann auch manche Beziehung neu beleben und Streit vermeiden helfen. Es ist etwas Schönes, anderen eine Freude zu machen. Und dass wir das können, auch das ist wieder ein Grund zum Danken. So merken wir, ganz viele Gründe zum Danken. Also fangt an zu danken. Gerade jetzt in diesen Tagen vor Weihnachten, dankt für alles, was der Herr euch schenkt. Dann geht man auch mit einer ganz anderen Stimmung, einem anderen Gefühl in die Weihnachtstage. Ein schöner Spruch von dem Pädagogen Pestalozzi: Wer sich heute freuen kann, der soll nicht warten bis morgen. Wie schreibt Paulus? Freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch. Eine doppelte Ermutigung zur Freude. So wie dem späteren Tübinger Theologieprofessor nichts anderes einfiel als diese beiden Sätze. Aber das ist das Entscheidende am Philipperbrief. Und es ist das Entscheidende, wenn wir auf Weihnachten zugehen. Also, du kannst dich freuen. Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns so viel Grund zur Freude gibst. Vergib, dass wir uns oft so gefangen nehmen lassen vom Stress, von negativen Dingen. Schenk, dass wir neu auf dich schauen und uns neu von dir Freude schenken lassen. Amen.